Das ist, glaube ich, etwas, was hier wirklich ein Standortvorteil ist. Es entsteht gerade ein Ökosystem. Es ist noch nicht so groß wie in Berlin, aber gerade dadurch hat man die Möglichkeit, das als Startup mitzugestalten, da aktiv mit teilzunehmen und auch einfach eine größere Präsenz zu haben. Ich meine, in Berlin ist man vielleicht einer von 1000, in Potsdam ist man einer von 50. Und das ist natürlich toll, weil man da selber einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und auch der Zugang zu potenziellen Investoren, potenziellen Partnern, wenn man das in so einem Nachfrage-Angebot-Kontext sieht, einfach nochmal deutlich, deutlich besser ist.
Gute Ideen gibt es viele. Doch wie wandelt man einen Gedankenblitz um in dauerhafte Energieströme? Und wie findet man dafür den passenden Standort? Unter anderem darüber reden wir jetzt bei Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast sind wir heute bei dem Startup Rhodia und dessen Mitgründer Mikhailo Filipenko in Babelsberg. Gemeinsam mit Tobias Fischer und Markus Hanschmann hat er 2021 ein Unternehmen aus der Taufe gehoben, das insgesamt den Straßenverkehr sicherer machen will. Und das dafür eine tragfähige Idee und einen standfesten Untergrund braucht. Ein langer Weg. Doch wie beschreitet man ihn? Guten Tag, Herr Filipenko.
Grüße Sie und ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal tun. Das bedeutet für viele Leute, ihren Job aufzugeben. Es bedeutet aber auch eine sehr, sehr steile Lernkurve und das macht vielen Menschen natürlich Angst, da außerhalb ihrer Komfortzone sich zu bewegen. Dieser erste Schritt war, glaube ich, der wichtigste, vielleicht auch der schwierigste und alle anderen folgen.
Lassen Sie uns doch mal von vorne beginnen. Ein Startup kennzeichnet sich durch ganz viele verschiedene Punkte. Die Gründer sind meistens männlich, sie sind meistens universitär ausgebildet, sie sind technikaffin, sie wollen rasch wachsen und sie entwickeln eine Technik, die so noch nicht da gewesen ist. Das alles trifft erkennbar auf Sie und auf Ihre beiden Kollegen zu. Sie sind also Physiker und hatten eine Idee oder wie ging's los?
Wir sind Physiker, so ist es. Die Idee hatte Tobias Fischer. Er ist damals mit dem Fahrrad, ich glaube, über den Tempelhofer Damm oder über den Kuhdamm gefahren. Und da ist ein Auto an ihm vorbeigekommen und hat ihn zum Glück nicht tot gefahren, sondern nur beinahe tot gefahren. Das ist ein paar Mal passiert. Und nach solchen, ich bezeichne sie mal Nahtoderlebnissen, hat er sich gefragt, wie man diesen, ich nenne es Missstand, verbessern könnte. Wie könnte man Straßenverkehr sicherer machen, damit das nicht mehr Leuten so passiert? Denn wenn Sie die Statistiken anschauen, verunglücken doch sehr, sehr viele Radfahrer bei tödlichen Verkehrsunfällen. Oftmals ist auch jemand daran beteiligt, der zu schnell gefahren ist. Also war die Frage, wie könnte man die Leute dazu bringen, eben Geschwindigkeitsüberschreitungen besser einzuhalten? Und eine der Möglichkeiten davon ist letztendlich mit Verkehrssicherheitstechnik, die sich Kommunen leisten können, diese Geschwindigkeit besser zu überwachen und die Leute dazu zu bringen, das auch einzuhalten. Und insbesondere Herr Fischer kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz, mit dem Thema maschinelles Sehen aus und hat gesagt, wow, ich könnte jetzt eigentlich die Idee, Straßen sicherer zu machen, als auch mein Können im Bereich Verkehrssicherheitstechnik zusammenbringen, um daraus ein Produkt zu machen, was es eben Kommunen und Städten und dem Bund, also allen es erlaubt, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Und er ist technisch sehr, sehr gut und er weiß auch, dass ich eine starke Affinität im Bereich Gründen hatte. Wir hatten früher schon mal eine Idee, die dann nicht ganz so erfolgreich war. Also ist er auf mich zugekommen und gesagt, hey, ich habe eine verrückte Idee. Ich sage, warte mal. Und dann habe ich mich ein paar Tage hingesetzt, mir mal die Zahlen angeschaut. Das ist das Nette in diesem Bereich, weil alles über öffentliche Vergabe funktioniert. Kann man auch einfach durch deutsche Vergabeabteilung beispielsweise die ganzen früheren Aufträge sich anschauen. Man kann sehen, wie viele solche Unterlagen sind im Markt und dann kann man auch gucken, wie der Markt funktioniert. Und deshalb konnten wir den Markt ganz gut einschätzen und gesagt, hey, wenn wir ein Produkt haben, was einfach deutlich kostengünstiger, flexibler ist als die Konkurrenz, wird es sicherlich jemanden geben, der auch ein Interesse dran hat. Und so haben wir gesagt, okay, es gibt zwar noch sehr, sehr viele Unbekannten, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Um hier vielleicht noch einen bekannten Mann zu zitieren, Sie kennen ja alle sicherlich Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, und der hatte mal gesagt, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man 90% Information hat, hat man sie zu spät getroffen. Man sollte bei 50-70% Information eine Entscheidung treffen. Dieser Idee sind wir gefolgt und wir hoffen auch, dass wir, weil wir, sage ich mal, diesem erfolgreichen Mann, also gefolgt sind seine Gedanken auch, uns in diese Richtung von Erfolg auch bewegen können.
Ich verstehe, dass Sie tatsächlich ein neues, günstigeres Produkt zur Verkehrsraumüberwachung entwickeln. Ich habe eben einen Blick in Ihre Labore und auf Ihre Werkstätten werfen dürfen. Das ist natürlich alles total geheim. Ich kann nur sagen, da lagen Späne auf dem Boden. Aber Sie waren ja gar nicht von Anfang an hier in Potsdam-Babelsberg. Sie haben ja dezentral gegründet. Und das ist ja Kern unseres Podcasts heute. Wie trifft man eine kluge Standortentscheidung?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte bei uns. Corona hat die Welt dazu gezwungen, remote arbeiten zu können. Und so war es tatsächlich auch bei uns. Ich war, als wir die Idee aus der Taufe hoben, in selben Kolumbien unterwegs. Der Tobias Fischer, der war in Berlin. Und wir haben das Ganze erstmal wirklich komplett remote gestartet. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was kann man in Kolumbien machen. Kolumbien hat sicherlich ein paar Nachteile, hat aber auch ein paar Vorteile. Da sind zum Beispiel die Kosten für Mitarbeiter sehr, sehr viel günstiger. Also kriegt man auch sehr, sehr talentierte Menschen, muss denen aber vielleicht nur ein Viertel davon zahlen wie in Deutschland. Also warum nicht? Hat aber natürlich auch seine Standortnachteile. Man kommt beispielsweise nicht so einfach an Investoren dran, weil das Land sich zwar auf einem guten Weg befindet, aber lang noch nicht so entwickelt ist wie natürlich ein mitteleuropäisches Land. Dann kam, als wir die ganze Idee betrachtet haben, Herr Hanschmann hinzu. Der hat damals in München gelebt. Da war die Frage, okay, also Kolumbien scheidet wohl aus, wird es München, wird es erstmal Berlin. Und dann haben wir uns verschiedene Sachen angeschaut. Gerade für ein ganz junges Startup ist halt auch die Frage nach der ersten Finanzierung wichtig oder auch beispielsweise nach dem ersten Netzwerk.
Und hätte man ja eigentlich gedacht, da ist München das weichere Pflaster.
Hätte man tatsächlich gedacht. Ich habe auch lange eben in München gearbeitet, habe auch letztendlich sehr viele Jahre in Bayern verbracht, sodass ich persönlich auch deutlich größeres Netzwerk nach Bayern hatte. Aber was wir dann festgestellt haben, für junge Startups gibt es einfach hier, sage ich, in Berlin oder im Raum Berlin-Brandenburg einfach viel mehr Möglichkeiten, in der sehr frühen Phase erste Netzwerke zu knüpfen, erste, sage ich mal, staatliche Investitionszuschüsse zu kriegen. Es gibt Programme, die sind bundesweit, wie das Exist-Programm. Es gibt aber auch sehr regionale Programme. Und von denen sogenannte Acceleratoren oder Inkubatoren, da geht man als Startup hin, kriegt 6 Monate intensive Unterstützung und in manchen Programmen kriegt man auch eben auch einen Zuschuss, um sein eigenes Leben daraus bestreiten zu können, was viele Gründe auch natürlich, für viele Gründe ein Vorteil ist, weil sie dann nicht ganz ins kalte Wasser springen.
Es ist immer interessant, was zu essen zu haben oder eine Wohnung.
Richtig. Und wenn Sie jetzt die bekanntesten Programme anschauen, da kriegt man ein bisschen was, aber wenn Sie sich das Techstars-Programm anschauen, dann gibt man da schon mal Anteile in der Firma ab, 5% beispielsweise, kriegt aber nur Mentoring und kein Geld. So. Das ist in den USA, aber die Programme gibt es in Europa inzwischen auch. Und jetzt kann man nach München schauen, da gibt es inzwischen auch Inkubator-Programme, aber die meisten davon geben tatsächlich auch nur ein Mentoring, kein Geld. Und die Lebenserhaltungskosten sind in München höher. Aber was es in Berlin halt wirklich gibt, sind diese Inkubationsprogramme, die durch den Senat Berlin ins Leben gerufen wurden und auch durch die Europäische Union gestützt werden. Die heißen Berlin Startup Stipendium. Und von denen gibt es inzwischen, glaube ich, 16 Stück. Und bei einem haben wir uns beworben, sind abgelehnt worden, haben gesagt, naja, mein Gott, blöd gelaufen. Aber wenn wir die Bewerbung schon da haben, haben wir uns aufs nächste beworben. Das war auch ein Zufall. Ich habe meine E-Mails geguckt und dann kam, hey, in der Woche ein Bewerbungsschluss. Haben gesagt, okay, machen wir. Ich war noch in Kolumbien tatsächlich. Wir haben uns da beworben. Die sind auch genommen worden. Der Bewerbungsprozess war ganz interessant. Hanschmann ist hergefahren, Tobias Fischer auch und ich war quasi per iPad dabei und wir haben eine Pappfigur gedrückt in Lebensgröße und ich hatte das Gesicht dort und haben sie gepitcht und ich habe per iPad gepitcht und scheinbar fanden das die Juroren ganz lustig und haben es letztendlich angenommen und das war dann für uns wirklich der erste entscheidende Punkt, wo jemand gesagt hat, hey, wir helfen euch, wir glauben an eure Idee, macht es einfach mal. Man kann ja immer scheitern, aber macht es einfach mal und dann war eigentlich klar, okay, es wird erstmal Großraum Berlin-Brandenburg. Ich bin dann im Januar aus Kolumbien, also im Januar 2021 von Kolumbien hergekommen und dann ist es erstmal Berlin gewesen. Und so ein Inkubatorprogramm, das dauert 6 Monate und dann muss man halt selbst gucken, ne? Wo kriege ich wieder die Folgeinvestition her, wo sitzen meine Kunden, wo baue ich ein Office auf und dann muss man halt schauen. Während wir in diesem Programm waren, haben wir uns auch nach den nächsten Schritten umgesehen. Und Herr Hanschmann, der hat ja in Stanford einen Großteil seiner Promotionsarbeit gemacht, aber in Verbindung eben mit Uni Potsdam hier. Und dadurch hat er halt nach Potsdam sehr, sehr gute Verbindungen und hat dann mit seinen ehemaligen Kollegen gesprochen. Die haben gesagt, hey, hier gibt es ein Startup-Programm, das heißt MTH Accelerator. Das ist hier eben in Babelsberg angesiedelt. Was denkst du darüber? Und haben uns auch beworben, sind auch angenommen worden. Und das war ein ganz tolles Programm tatsächlich, weil es uns auch nochmal ein sehr, sehr großes Netzwerk erschlossen hat.
Und wie funktioniert das?
Naja, man kommt da rein, man kriegt erstmal ein Netzwerk an Mentoren. Also man guckt, okay, da gibt es jetzt 30 Leute. Jemand ist beispielsweise bei einer Firma, die interessant sein könnte. Jemand ist beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung. Jemand ist hier und da. Man kann erstmal die Leute direkt ansprechen. Dann hat man erstmal Zugang. Dafür ist es ja viel einfacher, über das Programm zu gehen. Zum anderen gibt es aber regelmäßige Workshops, an denen man teilnehmen kann, wo beispielsweise Basics vermittelt werden, wie, keine Ahnung, IP. Wie melde ich ein Patent an? Wie stelle ich meinen ersten Mitarbeiter an? Wie mache ich einen Finanzplan? Wie mache ich einen Verkaufsplan? Wie schreibe ich einen Businessplan? Und so viel. Also man muss ja als Gründer eigentlich ein Jurastudium, BWL-Studium, ein Produktentwicklungsstudium, Marketingstudium, alles absolviert haben. Also 20 Jahre Studium, bevor man gründet, das geht nicht. Und deshalb macht man das in 6 Monaten im Schnelldurchlauf. Und da hilft eben dieses Programm.
Ist das ein Landesprogramm?
Es gibt diese Hubs, diese Digitalisierungshubs, glaube ich, in ganz Deutschland. Ich glaube schon, dass die Stadt Potsdam und das Land Brandenburg beide das Ganze subventionieren. Ich glaube, es sind aber auch private Geldgeber mit beteiligt. Ich glaube, es ist eine ganz gemischte Finanzierung. Auf jeden Fall war das ein tolles Programm, was uns dann aber auch gezeigt hat, dass Potsdam und Brandenburg gerade für Startups sehr attraktiv sein kann. Also wir haben hier erstmal kostenlose Büroräume gekriegt, was für uns super war. Wir mussten aus unseren damals dort raus und dann sind wir gleich hier rein. Das heißt MIZ, Medieninformationszentrum, das ist hier 200 Meter weiter, also Kreuzung zwischen der Stahnsdorfer Straße und der August-Bebel-Straße, da an der Ecke. Das waren ganz tolle Räume, als Startup hat man so weise nicht. Also dann eben durch das Netzwerk haben wir auch gesehen, was das Land Brandenburg hier auch für Startups an Fördermöglichkeiten bietet. Und ja, da muss man einfach so sagen, da vergleicht man Berlin, Brandenburg und dann sagt man, okay, jetzt muss ich eine Wahl treffen und dann haben wir uns gesagt, okay, dann lass es uns hier versuchen, weil die Fördermöglichkeiten letztendlich attraktiver sind. Wir hatten aber tatsächlich diese Entscheidung getroffen haben, das war schon sehr, sehr früh, das war tatsächlich kurz nach der Gründung, weil eben diese Zeitblöcke von der Bewerbung bis, dass man im Förderprogramm wirklich drin ist und da Geld kriegt, sind halt zwischen 6 und 12 Monaten. Das heißt, diese Entscheidung muss man sehr früh fällen. Wenn man das in Berlin beantragt, muss man in Berlin bleiben, in Brandenburg beantragt, muss man in Brandenburg bleiben. Und wir hatten so ein bisschen so, soll man das machen, weil die Leute finden ja Berlin cool, kennen die Brandenburg, kennen die Potsdam überhaupt. Und letztendlich haben wir gesehen, das war genau die richtige Entscheidung, aus mehreren Gründen. A, die Mitarbeiter finden es toll hier. Da wehrt sich gar keiner dagegen, zu sagen, boah, ich bin jetzt nicht irgendwo in Berlin-Mitte oder in Kreuzberg, sondern viele Mitarbeiter sind auch tatsächlich dann nach Brandenburg hergezogen, also hier nach Potsdam. Vorausgesetzt, man kriegt eine Wohnung in Potsdam, das ist ein ganz anderes Thema, aber dann finden das die Leute auch ganz schön hier, weil es ist nicht ganz so hektisch, es ist ein bisschen entspannter, nah am Büro. Für uns als Firma hatte das eben auch den sehr guten, glücklichen Vorteil, dass es hier jetzt die Möglichkeit gab, ins Ufergebäude einzuziehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir für dieselben Konditionen dieselben Räumlichkeiten haben könnten. Und vor allem, die meisten kennen ja das Ufer nicht, aber wenn sie herkommen, sehen sie, oh, Moment mal, GZSZ.
Was macht denn noch den guten Standort aus? Es gibt ja verschiedene Faktoren, ja. Verkehrsanbindung, Personal, Personalentwicklung ist eine ganz zentrale Sache. Sie haben es angedeutet, Sie haben gesagt, die Leute sind gerne Ihnen hierher gefolgt. Wie sind die anderen Bedingungen für Sie?
Es gibt ein paar Punkte zu erwähnen. Also die Anbindung hier erstmal, insbesondere hier bei den Räumlichkeiten, sehr, sehr gut. Man kommt aus Berlin hier sehr gut rein, auch für die Leute, die jetzt beispielsweise, wir haben ein paar Mitarbeiter, die selber in Brandenburg wohnen. Ich im Übrigen bin dann auch nach Brandenburg gezogen, weil das auch ein paar Vorteile hat, in Brandenburg zu leben.
Ist total hübsch, ist wie Potsdam früher.
Ich kann Ihnen sagen, es ist sehr viel einfacher, einen Termin für eine Wohnmeldeanmeldung zu kriegen in Potsdam oder in Brandenburg als in Berlin. Für uns als Firma, ein Thema war auf jeden Fall die IHK hier. Das war auch über so ein Startup-Programm. Die haben eine sehr enge Anbindung an die IHK. Die IHK ist sofort auf uns zugekommen.
Wobei denn?
Ein Thema war beispielsweise die Vernetzung ins Ausland. Wir verkaufen ja an, wenn man so will, an Regierungen, an die öffentliche Hand. Und in diesem Markt ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der andere Länder versteht. Weil wir denken ja auch langfristig. Und da gibt es ja nicht nur Deutschland als Markt, da gibt es ja auch den Weltmarkt. Und es ist gar nicht so verkehrt, sich den Weltmarkt ein bisschen vor Augen zu führen. Was gibt es da für Unterschiede im Vergleich zu Deutschland? Weil Deutschland hat eben, insbesondere was die Verkehrssicherheit angeht, sehr, sehr viele Eigenarten, die es auf der Welt so gar nicht gibt. Und da hat uns die IHK halt einige Türen eröffnet, mit Leuten oder mit Vertretern anderer Länder zu sprechen, auf die wir so gar nicht zurückgekommen wären.
Außenhandelskontakte, ganz kurz gesagt.
Genau, über die IHK, so ist es. Und wie es der Zufall so will, hat halt der Kollege von der IHK zufällig Leute aus der IHK gekannt und die haben gesagt, wissen Sie was? Ja, also wir kennen hier ein Land in Zentralasien, die haben das Problem, dass deren Geschwindigkeitsmessgeräte irgendwie ausfallen und die Hersteller wollen das irgendwie nicht verbessern. Und dann sagen wir, das ist interessant, weil wir haben jetzt ein Gerät, das ist sehr flexibel, vielleicht können wir da auch was machen. Wir sind auch ein junges Startup, das heißt, wir können von Anfang an in den Entwicklungsprozess solche Kundenanforderungen einkommen lassen und dann auch unsere Konkurrenten in den Markt ausstechen. Und von solchen Kontakten sind halt ein paar zustande gekommen. Man könnte es ein glücklicher Zufall nennen, man könnte aber auch sagen, hey, die IHK ist ja speziell dafür da. Also wenn man dann sieht, dass solche Zufälle passieren und das ist halt deren Job und den machen sie gut. Und vielleicht, um auf die letzte Frage einzugehen, ist halt, was unterscheidet den deutschen Markt von anderen Märkten? Vermutlich haben Sie auch schon mal einen Brief von der Polizei gekriegt. Ich weiß, ein Foto von Ihnen drauf und da steht, Sie sind 5 km/h zu schnell gefahren, 10 Euro und inzwischen sind es 30, glaube ich, die man beweisen muss. Und das bedeutet, in Deutschland, da gibt es die Verpflichtung, dass man wirklich ein Fahrerfoto hat. Ne? In vielen anderen Ländern, sogar in den meisten anderen Ländern, würde ich jetzt behaupten, das haben wir übrigens auch über die AHK herausgefunden, wie die Zulassungsvoraussetzungen in anderen Ländern sind, gilt das aber nicht, sondern das Einzige, was Sie da brauchen, ist das Nummernschild. Und wenn Sie das Nummernschild vom Fahrzeug haben, wird einfach der Halter direkt angeschrieben und dann kann er sagen, ob er zahlt oder jemand anderen beschuldigt. Und das ist halt der große Unterschied eben zu Deutschland. Bedeutet also, man kann auch von hinten blitzen und nicht nur von vorne.
Da hat man ja gar keine Chance mehr.
Nö, aber das ist tatsächlich in sehr, sehr vielen Ländern so.
Sie sind ja hier auch in einem glücklichen Einzugsbereich, auch um internationale Kontakte zu fliegen. Es ist nicht besonders weit zum BEA zu kommen und von hier aus gibt es natürlich auch gute Verbindungen. Gehört das auch zu Ihren Standortentscheidungen, zu sagen, naja, im Prinzip sind wir schon ein bisschen in der Mitte von Europa?
Ich denke, in Deutschland ist man erstmal immer in der Mitte von Europa. Was internationale Kontakte angeht, ist, was hier uns wirklich hilft, denke ich, dass zu einem das Hasso-Plattner-Institut.
Gleich um die Ecke.
Gleich um die Ecke. Das ist eine gute Sache.
Und fangen Sie da die Studenten auf der Straße ab?
Das haben wir versucht. Wir waren tatsächlich da mit Kameras. Also wir haben unsere Dinge installiert und getestet. Da haben die Leute gefragt, was macht ihr da eigentlich? Wir haben tatsächlich nicht geschafft, da jemanden dort zu rekrutieren. Es ist auch ein bisschen schwierig, die Leute zu fangen, weil die kommen ja dahin, weil diese Mentalität mitbringen, haben sie selber viele kreative Ideen und dann gründen die halt selber. Aber ist auch gut so. Ich meine, dadurch entsteht hier einfach ein Ökosystem. Und das ist, glaube ich, etwas, was hier wirklich ein Standortvorteil ist. Es ist noch nicht so groß wie in Berlin, aber gerade dadurch hat man die Möglichkeit, das als Startup mitzugestalten, da aktiv mit teilzunehmen und auch einfach eine größere Präsenz zu haben. Ich meine, in Berlin ist man vielleicht einer von 1000, in Potsdam ist man einer von 50. Und das ist natürlich toll, weil der Zugang zu potenziellen Investoren, potenziellen Partnern, wenn man das in so einem Nachfrage-Angebot-Kontext sieht, einfach nochmal deutlich, deutlich besser ist.
Wenn Sie das schon sagen, die Investoren erreicht man in so einem Ökosystem leichter. Wie machen Sie das denn überhaupt? Wo haben Sie denn überhaupt Ihre Investoren gefunden? Ist das auch so ein Ländernetzwerk, wo man seine Geschäftsidee pitcht?
Letztendlich funktioniert Investor finden über zwei Punkte. Das eine ist Trial and Error. Das andere ist Netzwerk und am Ende ist es einfach ein ganz gezielter Verkaufsprozess. Also wenn Sie ein Produkt verkaufen, verkaufen Sie einem Kunden Ihr Angebot, Ihre Dienstleistung, Ihr Produkt. Wenn Sie einen Investor suchen, verkaufen Sie Geschäftsanteile an einer Vision. Und darum geht es letztendlich. Sie suchen nach Leuten, die Ihre Vision glauben und Ihnen auch helfen, diese Vision zu verwirklichen. Und was sind das für Leute? Das sind Leute, die entweder schon mal von demselben Problem gestanden haben, das Sie gerade lösen und deshalb sagen, ja, wir glauben an eure Vision, weil das ein Problem löst, was wir selber schon hatten. Oder das sind Menschen, die sagen, hey, wir haben bereits in diesem Markt, in den du rein willst, Visionen selber gelöst. Oder wir wissen, wie das funktioniert. Dann sagen sie, hey, wir können dir dabei helfen und nach denen suchst du. Und das ist ein bisschen wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen und das gehört dazu. Man muss sich einfach dran gewöhnen, es ist einfach nichts Ungewöhnliches, dass die meisten sagen, nee, wir verstehen das nicht, wir mögen das nicht, wir haben auch schlechte Erfahrungen in dem Bereich gemacht, das ist ganz normal.
Da braucht man eine Ölhaut.
Aber das ist gut, wenn man die aufbaut, dann ist es beim nächsten Mal einfacher, also das ist halt wie viele Sachen im Leben. Ne? Also auch bei der Investorensuche hat uns der Standort geholfen, weil er uns eben ein Investornetzwerk eröffnet hat, was wir so nicht hatten. Das war am Anfang eben unser Startup-Programm in Berlin, das Reaktor Berlin-Programm. Und danach war es dann letztendlich dieses MTH-Accelerator-Programm, das uns auch zu solchen Investoren- oder Förderprogrammen wie der Förderbank hier in Brandenburg gegeben hat, was für uns auch ein sehr, sehr guter Geldgeber potenziell sein kann, weil er natürlich aus der Öffentlichkeit kommt und weil er dann auch hier regional sehr, sehr viel macht. Ne?
Gäbe es eigentlich irgendwas, Herr Filipenko, wo Sie sagen würde, also wenn das an diesem Standort einträte oder schlimmer würde, dann müssten wir wirklich unsere Zelte hier wieder abbrechen?
Also ich denke, was für die Mitarbeiter, also Akquirierung definitiv halt ein Problem ist, ist halt diese ganze Wohnraumsituation. Also wenn sie sagen, es kommt jemand, der findet aber partout keine Wohnung. Ich kenne da eine Anekdote, der hat irgendwie einen Job gekriegt und dann hat er 6 Monate lang keine Wohnung gekriegt und er konnte seinen Job nicht antreten. Ich hoffe, in so eine Bredouille kommen wir hier nicht. Ich habe es einfacher geschafft, für ein hochkomplexes Thema Investitionsgeld aufzutreiben, als eine Wohnung in Berlin-Brandenburg. Das soll ich dazu sagen. Also ich könnte mal ein bisschen politisch werden und uns fragen, ob die Mietpreisbremse der Sache auch geholfen oder geschadet hat. Mein Eindruck ist ja, dass Berlin so ein bisschen seine Probleme nach Brandenburg exportiert hat mit dieser Regelung. Und ja, dann war es eigentlich für mich persönlich fast unmöglich, hier irgendwo eine adäquate Wohnung zu finden. Ich meine.
Aber jetzt sind Sie ja hier und Sie sind ziemlich glücklich, das höre ich hier mal so raus.
Genau.
Eine Frage habe ich aber noch, Herr Filipenko. Was war bislang die größte Herausforderung in Ihrer Gründungszeit?
Ein Unternehmen, das durchlebt ja so einen Zyklus. Ideenfindung, dann muss man so eine Art Proof of Concept machen. Mit dem Proof of Concept holt man dann Geld, dann holt man Leute, dann macht man das Produkt, dann bringt man das dann in den Markt und dann wächst das. Dann geht es wieder von vorne los. Ne? Und jede einzelne Phase hat ihre Tücken und Probleme. Und ich glaube, wenn man in dieser Phase gerade drinsteckt, dann glaubt man, boah, das ist mein größtes Problem. Und dann hat man sich hinter sich, denkt sich, ja, so schwierig war das ja gar nicht, ich habe es ja gelöst gekriegt. Und die nächste, also, boah, das ist ja schrecklich. Also glaube ich, das ist halt schwer pauschal zu sagen. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal gründet, ist definitiv das Thema Investoren finden, glaube ich, komplex. Am Anfang war es sicherlich auch eine Herausforderung, einfach an öffentliche Partner bzw. also an öffentliche Institutionen ranzutreten. Viele Menschen denken ja, die Öffentlichen sind ja sehr verschlossen, sehr innovationsscheu und man kann mit denen gar nicht reden. Und wir haben festgestellt, das ist gar nicht so. Man kann sehr wohl mit einer Kommune reden, man kann mit einem Ordnungsamt reden, man kann mit der Polizei reden. Das sind auch Menschen und auch die haben das Interesse, für alle die Prozesse zu verbessern. Sie haben das Interesse, letztendlich das Leben für die Bürger innerhalb ihrer Rahmenbedingungen, die sie halt haben, besser zu machen. Also das war erstmal so eine Hürde, die man überwinden musste. Und ja, jetzt, wo man halt ein Produkt an den Markt bringt, sieht man natürlich auch dann die Probleme oder was heißt die Probleme, die Herausforderungen. Jetzt müssen wir das in Stückzahl halt herstellen, jetzt müssen wir das Ganze entsprechend auch den Service dort aufbauen. Also in jeder Stufe lernt man andere Sachen hinzu, muss nur Herausforderungen überwinden. Und ich glaube, Schritt für Schritt gibt es einfach andere Sachen, die spannend sind. Die Lernkurve bleibt immer steil. Das ist das, was letztendlich Spaß macht. Und deshalb ist es, glaube ich, unmöglich zu sagen, was Gründen generell schwierig macht. Ich glaube, ich kann mich wieder auf das zurückbesinnen, was ich am Anfang gesagt habe. Das Schwierigste ist, diese psychologische Barriere zu durchbrechen, sich bewusst zu machen, ich kann den ersten Schritt tun. Denn die Wahrheit ist, wenn man erstmal, sage ich mal, einen relativ guten, ich nenne es jetzt mal Konzernjob war und dann einen guten Job gemacht hat und dann ein vernünftiges Abschlusszeugnis hat, dann wird Ihnen, nur weil Sie den Mumm in der Hose hatten, selbstständig ein Geschäft zu gründen, und dieses ganze Theater durchlaufen haben, wird denn sicherlich niemals ein Konzern sagen, nee, also Sie sind nicht mehr für den Job qualifiziert. Das heißt, selbst wenn alles komplett im Bach runtergehen sollte, können Sie jederzeit in ein, sage ich mal, bequemes mittelständisches Leben zurückgehen, vermutlich sogar mit einer, ich sag mal, saftigen Gehaltserhöhung, weil Sie natürlich jetzt eine Kompetenz mitbringen, die man in einem Konzern auch in 10 Jahren vielleicht nicht zusammenkriegen würde. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade schon 3 Kinder hat und ein Haus abbezahlen muss und jetzt, sage ich mal, so Fixkosten hat, dann glaube ich tatsächlich, dass das Risiko sich irgendwo in Schranken hält. Man muss sich das nur bewusst werden und sagen, okay, ich mache jetzt diesen ersten Schritt. Diese mentale Barriere zu überwinden, ist, glaube ich, für die meisten die größte Herausforderung.
Der Kopfsprung vom 10-Meter-Brett.
So ist es.
Herr Filipenko, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das fand ich total erhellend. Wir haben uns heute angehört, warum sich Rhodia für Potsdam-Babelsberg entschieden hat als Standort.
Ich glaube, es gehört immer ein Quäntchen Glück dazu. Und wir hatten das Glück, hier in Brandenburg und Potsdam zu landen. Jetzt mit den ganzen vielen Vorteilen, die es hier hat. Ich glaube, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Schauen wir, wann wir das nächste Gespräch miteinander führen.
Freue ich mich schon drauf. Gibt es eigentlich hier auf Brandenburger Straßen schon Ihre Verkehrszählungsmodelle?
Noch gibt es nicht in Brandenburg, aber tatsächlich sind wir schon dran, dass es auch bald in Brandenburg Einzug findet. Ich kann Sie dann gerne vorwarnen, wenn Sie möchten.
Nun bin ich zurück in der IHK Potsdam, um hier mit dem Start-up-Berater Felix Mohn noch einmal darüber zu sprechen, wie man am besten die passenden Förderprogramme für sein Start-up findet. Herr Mohn, es gibt zahlreiche Angebote im Land Brandenburg. Wie findet man die überhaupt?
Es gibt tatsächlich einige Anlaufstellen, um Förderprogramme anzufragen und zu bekommen. Und letztendlich eignet sich immer, mit der IHK zu sprechen, weil wir kennen die Akteure und kennen auch die Förderprogramme in der Regel und helfen dann weiter und leiten dann auch im besten Fall weiter an die richtigen Stellen.
Wer genau hält Förderungen bereit? Die Investitions- und Landesbank?
Es gibt auf vielen Ebenen Förderprogramme, also einmal kommunal, das heißt auch die Stadt Potsdam hat eigene Programme. Es gibt die Programme auf Landesebene, die dann von der ELB verwaltet wird, von der Investitionsbank. Und dann auch auf Bundesebene gibt es Programme, wie zum Beispiel das Exist-Gründerstipendium gerade für Studierende. Und insofern haben wir da mindestens 3 Ebenen. Aber gerade in der Startup-Förderung hier im Land Brandenburg ist die ELB eigentlich so der Hauptakteur, kann man sagen.
Wer nutzt diese Programme?
Ja, letztendlich sind die Förderprogramme für viele Branchen und Unternehmen zugänglich, also aus allen Richtungen, aber auch speziell natürlich für innovative Gründer und für Startups. Und da haben wir auch feststellen können, dass über die Hälfte der befragten Startups schon Förderprogramme genutzt haben, also hier im Land Brandenburg, also 52%. Ja, der Verkaufsschlager, kann man sagen, ist das Programm Gründung Innovativ. Das haben auch über die Hälfte der Startups genutzt, die dort aktiv sind, weil es einfach speziell innovative Gründer fördert. Sie bekommen Zuschuss, sie können beispielsweise Softwareentwicklung fördern lassen oder auch sonstige Investitionen. Und ja, insofern sind Startups eigentlich ein großer Kunde, kann man sagen, bei der Investitionsbank und ähnlichen Instituten.
Um welche Summen geht es da?
Also man bekommt in der Regel so 50% Zuschüsse, also beispielsweise bei dem Programm speziell. Und da kann man bis zu 100.000 Euro, meine ich, als Zuschuss erhalten. Man muss natürlich einen gewissen Eigenanteil mitbringen. Das heißt, 50% müssen selber aufgetrieben werden, in Anführungsstrichen. Aber letztendlich ist es natürlich eine große Hilfe für die Startups, weil sie dann letztendlich deutlich mehr Geld zur Verfügung haben und auch so teure Ausgaben wie Softwareentwicklung finanzieren können.
Was natürlich für innovative Gründungen immer wichtig ist. Ebenso wichtig ist aber wenig später die Eroberung von internationalen Märkten. Auch darüber hat Herr Filipenko eben schon gesprochen. Haben Sie als IHK ebenfalls Kontakte?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da letztendlich ein bisschen zweigeteilt aufgestellt. Das heißt, wir haben zum einen ein Außenwirtschaftsteam bei uns in der IHK, also mehrere Kolleginnen aktuell, die im Bereich Außenwirtschaftsdokumente und Außenwirtschaftsrecht unterstützen. Also wenn es zum Beispiel zum Thema Zoll kommt, händigen wir Kanäs aus. Und gerade wenn es auch zu rechtlichen Fragen kommt beim Thema Import-Export, helfen wir natürlich auch. Wir haben auch Veranstaltungen mit AHKs zusammen, also den Auslandshandelskammern, und informieren auch so über Ländermärkte und aktuelle politische Entwicklungen, wie wir jetzt auch mit dem Brexit hatten beispielsweise. Genau, das ist so das, was wir auch in der IHK anbieten. Und dann gibt es das Netzwerk der Auslandshandelskammern. Da sind aktuell, glaube ich, 140 Standorte weltweit in 92 Ländern, wo eigenständige Kammern sitzen, die letztendlich die deutsche Wirtschaft dort vertreten. Das heißt zum einen auch wie hier Interessenvertretung betreiben für die deutsche Wirtschaft vor Ort und zum anderen auch Serviceangebote haben, wie beispielsweise Marktstudien, rechtliche Beratung, Vernetzungsveranstaltungen. Genau, und da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
Und sind diese Außenhandelskammern bei den deutschen Botschaften angesiedelt?
Nee, die sind tatsächlich unabhängig von den Botschaften. Das heißt, sind eigentlich schon die Kammern, die sich auch selber tragen, sind teilweise aber auch gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium und werden koordiniert von unserem Dachverband, also vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, der sozusagen das ganze Auslandshandelskammernetzwerk auch entwickelt.
Ja, und die leisten dann natürlich wertvolle Vorarbeit. Sind eigentlich von Brandenburg aus die Verbindungen nach Osteuropa besonders eng?
Ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, dass generell ja Brandenburg eng verbunden ist, auch mit Osteuropa, allein auch schon durch den Grenzverkehr. Ich meine, viel mehr hat natürlich noch die IHK in Ostbrandenburg, diese Themen im Zusammenhang auch mit Polen. Aber auch für uns als Region sind natürlich auch das Thema Fachkräfte ganz bedeutend und generell auch einfach der Waren- und Personenverkehr mit Osteuropa. Insofern ist da schon eine gewisse Verflechtung da, auch mit den Regionen.
Der Hidden Champion macht sich also buchstäblich auf den Weg in die weite Welt. Besten Dank für das Gespräch, Herr Mohn. Im nächsten Teil unseres Podcasts werden wir uns ausnahmsweise nicht mit einem Start-up aus der Region beschäftigen, sondern mit der IHK selbst. Denn in diesem Jahr wird im Kammerbezirk Westbrandenburg gewählt. 75 Plätze in der Vollversammlung der IHK sind dann im Ehrenamt neu zu besetzen. Jedes Kammermitglied darf daran teilnehmen. Die Wahlunterlagen gehen raus ab Anfang Mai. Mehr darüber erfahren Sie in unserem nächsten Podcast. Vielen Dank für heute, fürs Einschalten und denken Sie dran, machen Sie es in Brandenburg. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.